also man sollte nichts um jeden Preis machen, aber ich glaube, die zusätzlichen Probleme, die AI jetzt auf energetischer und Umweltseite zumindest schafft, die lassen sich auch mit AI, also es gibt, man könnte sagen, es gibt kein Problem, was durch AI entsteht, was mit AI nicht auch lösbar ist.
Mein Herz schlug schneller, das Licht der Scheinwerfer traf uns und dann ging es los, die spannendste Aufnahme des Jahres für uns. Ich bin Christoph Bursek und du hast Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. KI-Unternehmerin Elisabeth Lorange und Doppelgänger-Podcast-Host Philipp Klöckner waren bei uns zu Gast im Rahmen des OMR-Festivals. Auf der großen Red Stage haben wir ein Gespräch dazu aufgenommen, welche Geschäftsmodelle in der KI-Revolution eher an Bedeutung gewinnen werden und wie gut Deutschland dazu aufgestellt ist. Herausgekommen ist ein tolles Hin und Her zwischen Elisabeth, Philipp und ab und zu sogar mir. Falls du die Wahl zwischen erstklassiger Tonqualität und erstklassigem Inhalt hättest, würdest du dich sicher für die Inhalte entscheiden, hoffe ich. Dann passt das nämlich, denn aufgrund der Bühnensituation ist der Ton nicht immer so gut wie bei unseren Aufnahmen in den Podcast-Studios von OMR. Ganz viel Spaß mit unserem Gespräch, lass uns ein Podcast-Abo da und zeige uns damit, dass dir diese Folge gefallen hat.
Wow, hallo! Das ist eine große Runde. Ich glaube, die Vorstellungsrunde wird etwas länger als gedacht. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich habe mitgebracht Elisabeth Lorange von Oxolo, KI-Unternehmerin hier aus Hamburg. Und sehr gut. Und einen der zwei beliebtesten Podcast-Hosts vom Doppelgänger-Podcast, Philipp Klöckner. Und ich freue mich, dass ihr hier seid. Bitte setzt euch hin. Wir sprechen heute über KI. Wir haben vor ein paar Monaten einen Podcast gehabt, bei dem wir über KI gesprochen haben. Und der war relativ gut angekommen. Und wir haben uns überlegt, wie können wir dazu jetzt nochmal weitersprechen und das Thema weiterdrehen. Es hat sich viel getan und dafür habe ich euch beide heute hier. Wir haben im letzten Podcast so ein bisschen gesprochen über, was passiert da gerade. Elisabeth hatte schon die ersten GPT-5 Möglichkeiten gesehen, war bei OpenAI in Kalifornien. Und wir haben jetzt einmal uns überlegt, wie funktioniert diese vierte industrielle Revolution wirklich und welche Rolle kann Deutschland überhaupt in dieser Revolution spielen? Dazu würde ich gerne anfangen und mal so ein bisschen fragen, mit all dem, was da jetzt passiert, was entstehen gerade für Businessmodelle, die es vielleicht heute noch nicht so gibt, damit wir danach so ein bisschen drüber sprechen können, wie kann man sich darauf vorbereiten? Das heißt, liebe Elisabeth, was ist dir aufgefallen, welche Businessmodelle auf einmal mit und durch KI entstehen?
Grundsätzlich, glaube ich, ist es eine Frage der Perspektive oder der, aus welchem Blickwinkel du drauf guckst. Das heißt, guckst du drauf als Unternehmer, als Investor oder als Corporate? Und ich denke, als Investor guckst du auf eine Investitionsperiode oder Zeit von 3 bis, du schaust dir ein Unternehmen an, was zwischen Jahr 3 und Jahr 7 passiert. Das heißt, in der Zeit sind sicherlich Unternehmen, die Zugang zu Kunden haben, schnell skalieren, B2B-SaaS-Lösungen, die Möglichkeiten oder die Unternehmen, die schnell Geld verdienen. Das heißt, das sind die interessanten Investitionsmöglichkeiten. Als Unternehmen schaust du sicherlich anders drauf. Das heißt, dass da versuchst du Geschäftsmodelle zu entwickeln, die länger halten, die vielleicht mehr Mehrwert bringen und langsamer aufbauen und langsamer skalieren, aber ultimativ halt mehr Probleme lösen. Und dann gibt es sicherlich noch andere, also Pip hat sicherlich auch was zu den Geschäftsmodellen zu sagen, vor allen Dingen im Hinblick auf die Beratung. Aber also es hängt stark davon ab, aus welcher Perspektive du drauf schaust.
Philipp? Ich würde sagen, ich glaube gar nicht, dass so viele neue Geschäftsmodelle daraus entstehen werden. Also es gibt, glaube ich, viele Anwendungsfälle, viele Industrien, in denen man es einsetzt. Die Geschäftsmodelle werden relativ ähnlich bleiben. Das heißt, es bleibt bei SaaS. Es wird wahrscheinlich mehr als jetzt geben, dass man für API-Access zahlt, also dass man ein programmierbares Interface, eine Schnittstelle sozusagen beanspruchen darf und dass man da für jeden Abruf zahlt. Das ist vielleicht noch am ehesten, ist auch kein neues Modell, aber das wird es mehr geben, denke ich, mit AI. Ich glaube, man ist eigentlich gut beraten, sich zu fragen, ob das Geschäftsmodell jetzt Sinn macht mit KI. Wenn man sich einfach vorstellt, wenn das Wort KI jetzt nicht da drin wäre in dem Pitch Deck, würde ich immer noch investieren. Weil das Geschäftsmodell muss, also fast jedes Softwareprodukt wird in Zukunft KI beinhalten. Also das wird aus keinem Geschäftsmodell der Welt wegzudenken sein. Und da muss man sich eigentlich fragen, würde ich auch noch investieren, wenn da jetzt nicht KI stände? Würde ich in dieses Team investieren? Ist dieser Markt spannend? Hat der Ansatz irgendeine Edge? Und das sind, glaube ich, die Fragen, die man sich auch weiterhin stellen muss. Ob das jetzt KI oder nicht ist, das ist, glaube ich, gar nicht so wichtig.
Das finde ich ganz gut. Also ich glaube, Menschen, die jetzt irgendwie zuhören, die möchten vielleicht auch nach Hause gehen und sagen, toll, was die da auf der Bühne erzählt haben, so eine Art Schablone, wenn ich die über meine Sachen lege, was davon funktioniert. Also so eine Art, wenn man jetzt irgendwie sagt, wie könnte eine Due Diligence aussehen, wenn ich sage, ich habe eine Geschäftsidee, wie ich mein Unternehmen mehr zu KI bringe oder ganz neues KI-Unternehmen gründe, worauf muss ich aufpassen? Wovon darf ich nicht abhängig sein? Was muss ich ownen? Was kann ich aber auch vielleicht auslagern und abgeben an Unternehmen, die das schon gelöst haben?
Also worauf ich achten würde, wäre einerseits, ich glaube, die Frage habe ich Elisabeth in unserem ersten Podcast gestellt, also nutzt du nur eins der bestehenden Modelle oder kannst du eigentlich aussuchen, ob du heute mit Anthropic, morgen mit OpenAI oder mit deinem eigenen Modell arbeitest? Also hast du eine gewisse Offenheit und kein Single Sourcing? Das erste Startup, in das man Zeit investiert hatte, ist gestorben, weil sie nur einen Zulieferer haben. Und das gleiche Problem darfst du, glaube ich, bei AI nicht haben. Was anderes, worauf ich achten würde, ist das, was ich baue, nicht nur ein Feature für eine andere Firma? Wenn du dir diese GPTs anschaust, die OpenAI teilweise selber baust, an dem Tag, wo das sozusagen präsentiert wurde, sind halt wahrscheinlich 200, 300 Startups konnten, also im besten Fall pivoten, also einen Umschwung machen, oder im schlechtesten Fall sind sie sozusagen, konnten sie zumachen danach. Das heißt, man muss sich schon fragen, habe ich irgendeine exklusive Edge, die nicht nur ein kleines Feature ist für einen der originären LLM-Anbieter. Das sind, glaube ich, schon so zwei der wichtigen. Und alles andere ist, wie gesagt, auch sehr ähnlich als andere Due Diligence-Prozesse.
Du überlegst dir noch mal eine dritte, die wir abchecken müssen. Und ich glaube, bei euch, Elisabeth, war das ja auch so, dass ihr gesagt habt, wir sind gestartet und wollten selbst Modelle bauen. Und habe dann aber gemerkt, naja, vielleicht ist unser Mehrwert gar nicht das Bauen von Modellen, sondern das Nehmen und dann aber veredeln und dann daraus das Produkt für den Kunden bauen, oder?
Ja, deswegen noch zur DD-Frage. Letztlich ist es, hat sich herausgestellt, dass der entscheidende Faktor der Kundenzugang ist. Das heißt, wenn du schaffst, ein Problem zu lösen und darauf ein Produkt zu bauen, egal ob jetzt mit AI oder nicht, hast du ultimativ halt einen Edge. Und diesen Edge, das ist das, was in der DD relevant ist. Ich glaube, unsere Investoren waren letztes Jahr sehr beeindruckt, dass wir so viele Kunden hatten über einen so kurzen Zeitraum, ohne jegliches Marketing, was wir dafür ausgegeben haben. Also wir haben jetzt an die, 600.000 Kunden, die ohne Marketing auf unserer Plattform sind. Ja, viele. Und das ist letztlich unser Edge. So, ob wir natürlich hatten wir, um deine Frage zu beantworten, wir hatten eigene Foundational Models. Wir hatten, 17 Milliarden Parameter. Das heißt, wir hatten deutlich weniger als OpenAI, als sie im November ihr B2C-Produkt gelauncht haben. Also ChatGPT 3 oder was das war. Und klar war unser System gut. Aber du kannst halt nicht Spezialist in allen Gebieten sein. Und wir machen Video-AI. Das heißt, wir brauchten Computer Vision, Text, wir brauchten NLP, wir brauchen alle diese verschiedenen Disziplinen und konnten deswegen nicht in allen die besten Modelle bauen. Also wir brauchen ungefähr 51 Modelle, um unsere Produkte zum Laufen zu bringen. Davon sind einige unsere eigenen, proprietären. Aber natürlich nutzen wir, also die Basis ist definitiv ChatGPT, die großen Vision-Modelle. Wir nutzen 11 Labs als Stimmenprovider, also alles zusammen.
Und für die Leute, die noch nicht bei euch Kunden sind, in einem Satz, ihr macht?
Text-to-Video, also KI-generierte Marketing-Videos.
Und gerade auch für E-Commerce zum Beispiel, ich kann dir meine Produktdaten schicken und krieg dann das fertige Produktvideo.
Genau.
Okay, verstanden. Ich hätte jetzt gedacht, dass ihr beide, hast du was Drittes überlegt?
Ich sollte noch was Drittes sagen, richtig?
Ich hatte es eigentlich gesagt, ja.
Ja, ich würde noch schauen, ob das Unternehmen idealerweise irgendeine Art von proprietären Daten hat. Auch um sicherzugehen, dass es das Modell, also Kundenzugang ist super wichtig, gebe ich Elisabeth recht. Und das nächstwichtigste oder ähnlich wichtige ist, glaube ich, irgendeinen Zugang zu Daten, den andere nicht haben. Weil ansonsten ist zu befürchten, dass es quasi nicht verteidigbar ist, das Geschäftsmodell. Weil zukünftige Modelle werden noch preisgünstiger, noch schneller sein, noch einfacher zu trainieren, eventuell mit besseren Daten trainiert werden. Und es kann gut sein, dass sozusagen diese ganzen ersten Mäuse jetzt von der Mausefalle erschlagen wird und die zweite holt sich dann den Käse. Weil sozusagen Also, ich weiß nicht, ob Elisabeth zustimmen würde, aber würde sie das gleiche Start-up heute nochmal bauen? Ich glaube, ihr seid 3-4 Jahre oder so am Markt, ne?
Meinst du jetzt anfangen?
Ja, also würdest ihr es nochmal bauen? Ich würde sagen, ihr könntet es jetzt in 6 Monaten bauen und ihr habt aber 4 Jahre sozusagen gearbeitet, oder?
Klar, aber das liegt natürlich am Fortschritt der Chips. Also
genau, ja. Das ist schon klar. Dass ihr daran nicht Schuld habt, ist klar sozusagen. Aber ich glaube, die nächste Firma wird es noch schneller bauen können. Deswegen brauchst du halt irgend so einen Moat, so einen Burggraben, der das Modell verteidigbar macht, dass nicht jemand aus China kommt oder jemand woanders her, der es einfach mit neuerer Technologie schneller, günstiger und mit besseren Daten macht.
Ich hätte jetzt erwartet, dass ihr beide auch noch sagt, es gibt nicht nur irgendwie SaaS und so weiter, sondern ich schlafe irgendwie seit 2 Wochen schlecht, seitdem ich die ganzen Figure-One-Roboter gesehen habe und gesehen habe, was da gerade passiert. Und irgendwie vor einem Jahr habe ich gedacht, als erstes trifft es vielleicht irgendwie so die White-Color-Leute. Jetzt sage ich, oh, vielleicht geht es auch bei den Blue-Color-Leuten relativ schnell. Also für mich ist auch gerade das Thema, alles, was handwerklich gemacht wird, wird wahrscheinlich das reduziert, was einfach ist, aber viel Zeit braucht. Also ein Beispiel, irgendwie eine Baustelle hinbauen und das Gerüst aufbauen, ist vielleicht nicht, was den Mehrwert bringt und was vielleicht auch demnächst ein Roboter machen kann. Und das gerade auch in den Bereichen auf einmal, ich komme vom Land, ja, ich kann mir vorstellen, dass ich später mal 50 Roboter ausleihe als Gartenarbeiter und dann pro Stunde bezahle. Und fallen euch in die Richtung vielleicht noch Anwendungen ein, die, ich weiß, du sitzt viel am Computer, aber die auch da passieren, wo du vielleicht keinen Screen hast.
Ja, also im Bereich der Robotik zum Beispiel oder AI ist gerade in der Landwirtschaft ist super interessant, weil die nicht nur die Prozesse wesentlich effizienter machen, sie machen sie auch präziser. Das Aussehen, das Vernichten von, Ampfer, der viel Oxalsäure hat, das Rauszupfen von irgendwie Weeds, die nicht dazu denjenigen gehören, die gesät haben. Ja. Also gerade in der Landwirtschaft wird sehr, sehr, sehr viel verbessern und es wird ertragsreicher werden, präziser werden. Also ich denke, dass das einer der Hauptanwendungscases sein wird.
Ich glaube, es wurde gerade der erste Roboter getestet, der Bestäubung erledigt. Also das Bienensterben ist kein Problem mehr, müssen wir nicht mehr traurig sein. Das können Roboter machen.
So eine Roboterbiene?
Genau. Also Roboter holt sich Pollen von einer Pflanze und bestäubt die nächste damit. Das kann man mit ganz, ganz kleinen Drohnen inzwischen machen.
Das ist schön zu hören.
Ja.
Vielen Dank, Philipp. Wenn wir jetzt mal geguckt haben, welche Geschäftsmodelle es so gibt und in welche Richtung man also ein bisschen was sich abklopfen muss, ob man gut aufgestellt ist. Welche Unternehmen fallen euch vielleicht auch ein, vielleicht gern auch in Deutschland, die entweder gut dafür aufgestellt sind oder auch, wo man sagt, oh, eigentlich sehen die ganz toll aus, aber da rostet es gewaltig, wenn man mal die Motorhaube öffnet.
Mir fallen nur internationale Unternehmen ein. Also,
das kann ja auch wieder einen Impact haben auf Unternehmen in Deutschland, insofern gerne.
Ja, was so ein bisschen schade oder welches Unternehmen so ein bisschen defizitär wirkte in den letzten Jahren oder im letzten Jahr für mich persönlich, war Google. Das heißt, sie haben Gemini das Videomodell von Gemini viel zu spät released. Die wollten es im November releasen, haben es dann im Februar released. Das war dann sehr fehleranfällig. Das heißt, die hatten interne oder beziehungsweise hat halluziniert oder falsche Ergebnisse gebracht. Das heißt, der Wehrmachtssoldat, wurde in allen verschiedenen Farben generiert, aus allen verschiedenen Nationen. Ich finde es auch enttäuschend, insbesondere da Google die gesamte Suite hat. Die haben alle Daten, die haben Meet, die haben alle Tools, die sie mit genauso wie Microsoft mit Copilot und so weiter veredeln könnten, aber es nicht machen. Also mir fehlt so diese komplette Automatisierung. Aber ich weiß, dass Google das Innovators Dilemma hat, wie auch immer. Aber ich fand, also für mich persönlich, ich hätte so ein bisschen mehr von denen erwartet.
Das ist super spannend. Und dazu habe ich auch eine Meinung. Denn für mich ist Google eher so jemand, wo ich das Gefühl habe, die ersten Mäuse werden von der Mausefalle erschlagen. Und dann kommt Google. Denn ich bin fest überzeugt, dass Google mit 90% weltweiten Marktanteil an der Suche, 60% weltweiten Marktanteil am Browser und glaube ich 70% Weltmarktanteil an Operating Systems von Mobile Devices, die wissen ganz genau, wie viel AI gerade wirklich nachgefragt wird. Und ihr hochprofitables Kerngeschäft mit ganz, ganz energieteurer und schlecht zu vermarktender AI-Technik jetzt irgendwie zu verwässern, glaube ich, ist überhaupt nicht schlau. Und für mich wäre Google ein Unternehmen, das jetzt erstmal abwartet, was funktioniert Und dann bin ich mir komplett sicher, dass die in schnellem Tempo nochmal richtig krasses Zeug ausrollen.
Und sie haben am meisten Daten auch noch. Sozusagen. Ja. Also ich glaube, es ist, also die Beobachtung ist natürlich vollkommen richtig. Ich hätte es gesagt, enttäuscht hat natürlich Google dieses Jahr. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen wie der FC Bayern die Saison gespielt hat wahrscheinlich. Also du hast ein Top-Team eigentlich, du hast alle Joker in der Hand, literally. Und dann gibt es da trotzdem mal irgendwie ein Jahr, wo du verkackst und dann gewinnst du in Leverkusen, das jetzt in dem Fall OpenAI oder Microsoft wäre. Ich glaube schon, dann Google kann das theoretisch einholen, aber es brauchen starke kulturelle Veränderungen, weil sie eben in dem maximalen Innovators-Dilemma sind, weil sie eine Kultur aufgebaut haben, die zumindest für solche Umbruchsphasen nicht die richtige ist wahrscheinlich. Genau.
Du analysierst ja auch sehr tief die Quartalzahlen von Google. Würdest du sagen, diese Kultur, die dort aufgebaut wurde, die ist eher top-down? Oder hast du das Gefühl, oben hat man schon verstanden, dass vielleicht manche Themen auch eher schwierig sind für die nächsten Herausforderungen? Gibt es da eine Einschätzung?
Ich glaube, die wurde top-down reingelebt und wird jetzt versucht, auch top-down zu ändern. Und das führt aber dazu, dass es ja so ein, dass es durchaus Querelen gibt. Ne? Du hattest das jetzt bei politischen Themen wieder, dass es so Walkouts gab und Proteste. Aber eigentlich, sozusagen nach allem, was rausdringt aus Google, also in den USA, scheint es so zu sein, dass das obere Management die Leute einschwört, dass sozusagen Wartime ist und dass das 200 Milliarden Geschäftsmodell von Google Suche noch nie so bedroht war wie jetzt.
Setzt ihr ein Google AI-Modell ein?
Nein.
Habt ihr es evaluiert?
Ja, wir hatten das Problem mehrfach, dass OpenAI oder die ChatGPTs ausgefallen sind und haben nach Alternativen geschaut. Und wir gucken uns gerade nativ Mistral an und die verschiedenen Modelle Mistrals. Aber Gemini kam noch nicht dazu. Das Problem ist mit Gemini, also mein Problem damit ist, dass es so überreguliert ist. Ja, das heißt, dass die Antworten, die generiert sind, halt nicht neutral sind. Das heißt, du hast halt die Politik, du hast die gesamte Gesinnung des Managements von Google hast du halt eingebacken in den Modellen.
Es ist woke. Und sagen wir es doch, es ist zu woke.
Wie würdest du woke definieren, Philipp?
Let's not get there.
Okay.
Ja, also mich stört es nicht, aber meine Kunden vielleicht. Ne? Das ist das Problem. Also deswegen versuchen wir bei ChatGPT zu bleiben. Aber in der Tat schauen wir uns Alternativen an, ja.
Du hattest, glaube ich, Ende letzten Jahres schon die Möglichkeit, bei OpenAI, das vielleicht heißt GPT-5, vielleicht heißt es auch anders, das nächste Modell anzugucken. Ich glaube, Sam Altman hat letzte Woche gesagt, wir werden nie wieder ein so dummes AI-Modell nutzen müssen wie GPT-4. Was war dir bei den ersten Demos von GPT-5 hängen geblieben?
Zum einen die Schnelligkeit, muss ich sagen. Da selbst normalerweise misst du das, sind es ja Bruchteile einer Sekunde letztlich, die den Unterschied ausmachen. Aber selbst das war wesentlich schneller. Und dann, was ich spannend fand, war die Multimodalität. Das heißt, dass es wirklich Hand in Hand mit dem Video- oder Bildgenerierungstools funktioniert hat. Dann die Vielfalt der Antworten. Du hast immer gleichzeitig, also vier verschiedene Antworten erhalten, als potenzielle Möglichkeiten. Also das war schon, es war schon auf einem anderen Level, würde ich sagen. Aber bei OpenAI haben die mehrfach betont, dass es zu gefährlich sei, es online zu nehmen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das Hysterie auf deren Seite ist oder was sie damit meinten.
Ich habe früher in der Grundschule auch immer erzählt, ich kann Karate, aber es ist zu gefährlich, wenn ich zeige. Also meinst
ja,
du
das? Ja, so fühlt es sich für mich auch an. Also, aber gut, ich meine, sie haben es halt bisher noch nicht gemacht. Ja. Ich denke, die waren mit der Entwicklung noch nicht fertig. Und das war dann die Antwort der Entwickler. Außerdem fand ich erstaunlich, dass erstaunlich wenige Entwickler auf den Modellen sitzen. Da sitzen vielleicht 2 oder 3 Leute auf einem großen Modell.
Ja, ich glaube, das hat dieses DALI oder irgendjemand hat mir das erzählt, dieses DALI-Bildprogramm oder diese Bild-AI, dass dann nur 3 Developer entwickeln und dann natürlich noch irgendwie Projektmanagement und so. Ich glaube, bei OpenAI arbeiten allein 40 Leute daran, dass die AI sicher ist. Also die irgendwie gucken, was kann man damit machen und so weiter, aber nur 3 Leute an dem Modell DALI zum Beispiel. Okay, verstanden.
Ja.
Danke. Hatten wir von dir schon ein Unternehmen gehört, Philipp, das deiner Meinung nach gut aufgestellt ist für die Zukunft?
Also, Entschuldigung, dass die Frage kommt. Der andere Allgemeinplatz wäre jetzt, wenn wir Google sozusagen als schlecht dargestellt haben, dann muss man sagen, dass strategisch Microsoft natürlich viel richtig gemacht hat, dadurch, dass sie sich frühen Zugriff zu OpenAI gesichert haben. Gar nicht mal, weil sie damit jetzt das AI-Rennen gewinnen werden. Das ist viel zu früh, das zu behaupten. Aber einfach, um ihre Cloud-Sparte auszulasten, also Microsoft Azure die am schnellsten wachsende Cloud bei Weitem, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit Amazon Web Services die Marktführerschaft abbringen. Und das ist, also aus den 31% Wachstum, die sie jetzt machen, kommt ungefähr ein Viertel nur aus AI. Und das ist genau, was sie unterscheidet von der Google Cloud Plattform oder von AWS. Und allein daher war das eine der schlauesten Entscheidungen, die man machen kann. Und die 10 Milliarden, die sie reingesteckt haben in OpenAI, haben ihnen am Ende eine extra Trillion, also 1000 Milliarden mehr Marktbewertung gegeben. Von daher muss das eigentlich so in die Business-Bücher als einer der schlauesten Moves überhaupt eingehen.
Es ist gut, dass du gesagt hast, es ist zu früh zu entscheiden, wer gewonnen hat. Denn auch bei Microsoft habe ich eher gedacht, die tauchen mir in ihren Produkten, in dem, wie heißt der, Copilot, wahnsinnig aktionistisch kommen sie mir vor. Denn angekündigt, ausgerollt, wir kommen klar, wir haben auch AI-Features und dann guckt man da irgendwie rein und fasst halt ein bisschen Meetings zusammen, aber so richtig gut auch noch nicht. Man muss die Meetings jetzt anders strukturieren, damit sie gut zusammengefasst werden. Kommt alles noch, ist ja gerade erst ausgerollt, aber für mich ist lustigerweise gerade Microsoft Bewertung Wahnsinn, aber das, was sie eingebaut haben, noch weit hinterher. Aber macht natürlich schon Sinn zu sagen, es ist wahnsinnig früh, muss man eher im Jahresvorschuss.
Das ist so ein bisschen die Gefahr, dass jetzt der Alexa-Effekt eintritt. Nämlich so, Alexa hat immer dann funktioniert, also diese Amazon Alexa, wenn du irgendwie besonders maschinell gesprochen hast.
Ich kenne die Älteren hier noch.
Wenn du so sagst, Alexa Timer 120 Sekunden, das hat funktioniert, aber wenn du gesagt hast Eieruhr oder was normale Leute sagen würdest, hat es nicht funktioniert. So. Und die Gefahr ist jetzt sozusagen, dass wir unsere Sprache verändern müssen, damit die AI mit uns besser interagieren können. Und es sollte natürlich genau in die andere Richtung gehen eigentlich.
Ja. Ich glaube, ja, die irgendwie viele Leute schauen auch relativ interessiert zu und ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass wir so eine Gehirnmassage machen und den Leuten auch nochmal helfen, ein paar Ansichten zum Thema AI zu generieren, die sie vielleicht auf anderen Ständen nicht bekommen oder auch in anderen Vorträgen nicht bekommen. Zusammengefasst, breaking the bubble. Also gibt es Ansichten oder Gedanken und Themen zu AI, die wahnsinnig grundlegend sind, aber vielen innerhalb der ganzen News, die man so liest, untergehen oder gar nicht auffallen. Fällt euch dazu was ein?
Zum Beispiel, dass die Foundational Models wesentlich in meinen, also wenn man sich das in den letzten Jahren anguckt, sind sie eigentlich überbewertet. Ja, was da an
wer ist überbewertet? Entschuldigung.
Die Foundational Models.
Okay.
Wenn du guckst, was
die sind nochmal für Leute aus Berlin. Was heißt Foundational Model?
Basismodelle. Wie heißt es auf Deutsch? Egal.
Die großen LLMs, oder?
Die LLMs, also okay, ja, die Basismodelle, sind überbewertet. Wenn du überlegst, wie teuer es ist, so ein Basismodell trainieren zu lassen, ich glaube, GPT-4 waren 78 Milliarden, Millionen, sorry. Gemini, das letzte Gemini-Modell, waren, ich glaube, über oder 116, auf jeden Fall über 100 Milliarden, Millionen. Es ist doch, also stellt sich halt die Frage nach der Wirtschaftlichkeit. Im Prinzip sind die Unternehmen, die nur das machen, sind hochdefizitär. Wenn du guckst, wie groß die Investments in OpenAI waren, bis die irgendwie die 13 Milliarden oder was auch immer und jetzt die kommenden 80, die Sam Altman einsammeln möchte, bis die wieder reinhaben, auch wenn sie pro Jahr 2 Milliarden Umsatz machen, es wird lange, lange, lange dauern. Ja? Das heißt, ich glaube, dass letztlich das Interessante sein wird, die Geschäftsmodelle oder die Lösungen, die oben drauf gebaut werden und wirkliche Probleme lösen und nicht nur Text generieren. Ja, also das heißt, ich glaube, das ist noch nicht überall angekommen, dass die commoditized werden. Wir haben es gesehen, Meta hat ein Modell released, das Open Source ist. Das heißt, danach wird es ohnehin extrem schwierig sein, für die das irgendwie zu monetarisieren.
Ich glaube, letztes Jahr haben sich alle hin und her geschickt, oder kann man in den USA 400.000 Euro im Jahr verdienen, wenn man Prompt-Engineer wird? Das ist ja unfassbar, was für eine tolle Zukunft. Aber das wird wahrscheinlich auch nicht über 10 Jahre so funktionieren, oder? Worüber möchtest du denn reden, Philipp?
Ich finde den Open-Source-Ansatz tatsächlich sehr spannend. Also wenn man versucht, die Parallele mit dem frühen Internet zu vergleichen, dann ist das ja so, dass das, was Infrastruktur ist am Internet, das ist eigentlich bis heute Open Source. So irgendwie Linux, Unix Server, ist ja. Open Source, Apache Server, MongoDB, CouchDB, also Datenbanken, MySQL-Datenbanken, Handy-Betriebssysteme, Funkmasten-Betriebssysteme, ist größtenteils alles Open Source.
Also Wikipedia ist eine der größten Datenquellen für das GPT-Training.
Genau. Und mir fällt schwer zu sehen, warum ich Geld dafür zahlen sollte, ein LLM zu nutzen, also ein Foundation Model, ein kommerzielles Modell zu nutzen, was bestenfalls minimal besser ist. Und wie gesagt, es ist noch gar nicht bewiesen, dass die überhaupt dauerhaft besser sein werden. Und wenn, wird es wahrscheinlich so marginal sein, dass es keinen Unterschied macht. Das heißt, und ich glaube, das ist aber auch gut, weil es einfach Chancen maximal verteilt, wenn alles Open Source ist. Birgt viele Risiken, dass jeder damit machen kann, was er will. Natürlich auch, das ist unheimlich riskant. Aber die Vision gefällt mir besser, als dass die zwei besten Modelle der Welt in der Hand zweier Konzerne liegen.
Hier sitzen jetzt sozusagen ja, drei Generationen auf der Bühne. Elisabeth, die Jüngste, ich so in der Mitte. Was könnte eine Industrie sein, Philipp, die deiner Meinung nach in den nächsten, sagen wir mal, 5 Jahren, 7 Jahren den größten Impact hat, wo man wirklich spürt, so, oha, das hatte ich mir noch nicht vorgestellt, als ich so gefragt habe, GPT, sprich mal so wie Meister Yoda.
Ich glaube, schlechte Moderatoren werden abgelöst werden von KI zuerst. Ansonsten, willst du anfangen? Oder?
Ja, also am meisten Disruption werden wir definitiv in Health sehen, in der Gesundheit, im Gesundheitsbereich. Wenn man sich nur die USA anguckt, dann sterben da jedes Jahr 250.000 Menschen an Kunstfehlern und Behandlungsfehlern. Und das ist zum Beispiel ein Bereich, der super easy fixable ist mit AI. Das heißt, wenn du ein Kamerasystem hast, die gucken, ob alle Instrumente, die am Anfang der OP auf dem Tisch lagen, am Ende wieder auf dem Tisch liegen, super easy mit Computer Vision, damit wirst du schon Riesenprobleme lösen.
Das passiert regelmäßig, ne?
Passiert jeden Tag. Rechne mal, 250.000 Leute auf Details. Jeden Tag passiert es, dass jemand irgendwie einen Wattebausch in der Lunge vergisst. Huch, Patient tot. So. Das heißt, das ist Nummer eins. Nummer zwei, sicherlich im autonomen Fahren. Also 80-90% aller Autounfälle sind Menschen verursacht. Wenn wir es nur schaffen, dass die Leute, die nicht mehr trinken und fahren und stattdessen der Autopilot übernimmt, wäre unglaublich. Das heißt, es gibt Rechnungen, dass nur wenn zwischen 10-30% aller Tode, die durch Menschen und so weiter verursacht werden, könnte man pro Jahr weltweit 13 Millionen Menschenleben retten. So, also das sind so grobe Berechnungen, keine Ahnung, ob das zutrifft. Aber ich denke, in diesem ganzen Health-Bereich ist AI sicherlich sehr, sehr sinnvoll.
Das ist ein guter Punkt. Ich habe, man sieht es vielleicht nur aus der ersten Reihe, ich habe über 300 Muttermale an mir. Auch viele, die du noch nicht kennst. Und ich habe nicht das Gefühl, dass mein Hautarzt da irgendwie up-to-date ausgestattet ist. Und wenn ich das, also ja, wenn ich da mal in ein paar Jahren hingehe zu meiner regelmäßigen Untersuchung und dann auf einmal sehe, dass da sowas, also Health, mega gut. Und ist ja auch tatsächlich, ja, irgendwie Mitte 40 wird es auch langsam immer wichtiger.
Vor allen Dingen stell mal vor, in den ganzen sehr ländlichen Gebieten in Afrika, Südostasien, Russland, keine Ahnung, überall, wo du nicht hinkommst, ja, kannst du ein Foto machen irgendwann davon, ist deinem Arzt, die haben jetzt, also es gibt wahnsinnig große Gebiete weltweit, die keinen Zugang zu Spezialisten haben, so gar nicht. Das heißt, du kannst dann ein Foto machen von deinen Muttermalen, es einem Arzt schicken, der vielleicht in London sitzt, der guckt es an, sagt so, oh mein Gott, Hautkrebsstufe, Endstufe, keine Ahnung. Und schick dir dann mit Zipline deine Chemo mit einer Demo und du hast vielleicht eine Chance zu überleben. Aber das findet ja noch nicht statt, ja?
Ja, genau, leider nicht. Philipp?
Also ich würde auch sagen, am stärksten betreffen wird uns wahrscheinlich tatsächlich der Fortschritt in Health, weil medizinische Forschung einfach noch unter anderem auch ein furchtbar manueller Prozess ist. Also wir suchen in der Wissenschaft wortwörtlich die Nadel im Heuhaufen oft. Und KI kann uns eigentlich helfen, diesen Heuhaufen schon mal, also insbesondere durch dieses Protein-Folding, also das, was AlphaFold von DeepMind macht, dass wir sozusagen gewisse Kombinationen vorberechnen können, ob die überhaupt theoretisch wirksam sein können und so weiter oder überhaupt stabil sind als Verbindung. Das wird wahrscheinlich 90% der wissenschaftlichen Arbeit sozusagen wegnehmen und damit Wissenschaft insgesamt beschleunigen. Und ich glaube, in Health ist das tatsächlich dann am spannendsten. Ich glaube aber auch, dass, wenn man zum Beispiel glaubt, dass Energie, die Energiekrise oder Klima unser größtes Problem ist, dann wird es auch in der Materialforschung einfach riesige Durchbrüche geben. Es wurden jetzt neue Kristalle, es gab ja diese, Microsoft war das, Gnome, glaube ich, hat eine Substanz gefunden, die das Lithium in Batterien ersetzen kann. Und zu 70%, glaube ich, aus Natrium, also was es im Überfluss auf der Welt gibt, Salz. sozusagen dafür nutzen kann. Und damit wird man deutlich günstiger Batterien. Also wir wissen ja irgendwie, das Lithium ist alle 2030 oder so. Und dann können wir gar keine Batterien mehr bauen und das wird deutlich schwerer. Und jetzt, wir finden mit AI, durch AI schon neue sozusagen Werkstoffe, die uns erlauben, ähnlich effiziente oder vielleicht sogar effizientere Batterien zu bauen. Und wenn man daran glaubt, dass grüne Energie, also Windkraft und Sonne plus Speicher eine gute Lösung ist, dann bringt uns das sehr weit voran zum Beispiel.
Ich habe, bevor ich hierher kam, einen Podcast aufgenommen mit Heike Freund von Marvel Fusion. Und die bauen in Bayern daran, tatsächlich so einen Kernfusionsreaktor zu bauen. Der wird in 10 Jahren stehen. Sie sind jetzt gerade dabei, Kurzwellenlaser-Geschichten irgendwie zu machen. Aber so ein Ding wird wohl ungefähr die Größe eines Fußballfeldes haben, wird einen jährlichen Materialverbrauch von nur 400 Kilo Brennstoff haben fürs ganze Jahr und kann so viel saubere Energie erstellen, produzieren wie ein ganzes Kohlekraftwerk. Das fand ich schon ziemlich verrückt. Okay, also Gesundheit, Energie, das ist eher positiv.
Bildung natürlich auch. Also der Ursprung von dem allen wäre ja noch Bildung, ne? Und du wirst Bildung und Wissen einfach so gleich verteilen können auf der Welt durch AI. Also jeder kriegt einen unheimlich empathischen oder eine unheimlich empathische, sehr individuell auf dich eingehende Grundschullehrerin oder Grundschullehrer. Das ist einfach was man bisher nicht skalierbar abbilden konnte für 8 Milliarden Menschen. Und da sollten wir aber deutlich näher rankommen mit KI. Und das ist wahrscheinlich, ich will es gar nicht so gegeneinander aufwägen. Ich glaube, alle Sachen. Und KI ist auch einfach eine General-Purpose-Technologie, die einfach über Wissenschaft überall Impact haben wird. Ob es Gesundheit, Bildung, Straßen, Autofahren, Material, whatever. Es wird uns schneller zum Mars bringen wahrscheinlich. Und vor allen Dingen, wir werden da ja selber nicht laufen können auf dem Mars. Ich habe gehört, es ist eine relativ menschenfeindliche Umgebung, aber die Roboter, von denen du gesprochen hast, Tesla wird seine Roboter sehr gut nutzen können, um irgendwann auf dem Mars rumzulaufen, weil die deutlich hitzeresistenter sind als wir und weniger Sauerstoff verbrauchen.
Ihr wisst, dass wahrscheinlich schlechte Nachrichten noch spannender sind als gute Nachrichten. Was könnten also vielleicht Branchen sein, die uns in den nächsten wenigen Jahren das Leben wahnsinnig kompliziert macht und auch echt so ein bisschen Lebensqualität kostet? Ich habe auf jeden Fall eine, falls ihr noch kurz nachdenken wollt. Danke. Ich glaube, wir sind in den letzten 10 Jahren, seitdem es die Welt gibt, für immer, in denen wir noch erkennen können, was eine Kamera ist. Und in 10 Jahren sind Kameras so klein, dass ich irgendwie im Wald, wenn ich am Baum Pipi mache, vielleicht gerade mit 16K ins Internet gestreamt werde und eine KI irgendwie dafür sorgt, irgendwie nachzumessen. Aber also das ist wirklich etwas, wovor ich echt Angst habe. Denn das ist Ende. Und solche Geschichten, glaube ich, die passieren auch durch Materialforschung, durch Technik, durch KI, durch bessere Software. Sowas nervt, glaube ich, schon auch, oder?
Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass der durch KI begründete Datenhunger sozusagen zu noch größeren Eingriffen in unsere Privatsphäre führen wird, gewollt oder ungewollt. Man wird halt versuchen, irgendwie dass Autos die Straßen noch mehr vermessen. Dadurch wird der öffentliche Raum überwacht. Man könnte argumentieren, diese Headsets, sei es Apple-Brille oder Meta-Brille, will letztlich nur ausspionieren, wie ein Mensch sich natürlich verhält und davon lernen. Wir werden sozusagen, damit KIs unsere Arbeit im Büro nachbilden können, werden wir bei der Arbeit im Büro beobachtet werden oder zumindest was wir auf dem Rechner machen jeden Tag wird beobachtet werden, damit eine KI daraus lernen kann. Und damit werden wir einfach komplett gläsern mit der Begründung, ja, wir müssen dich gläsern machen, damit wir dich bald abschaffen können.
Da gibt es ja auch schon wieder einige Monate alt, dieses Beispiel aus einem Café, wo dann um die Mitarbeitenden herum so Boxen sind und da wird gesagt, der braucht gerade 3 Minuten für einen Kaffee, der nur 2,20, der hat 7 Kaffees die letzte Stunde gebaut. Das in die Richtung vor dem zum Wohle des Fortschritts wahrscheinlich, ne?
Ja, ich denke, was ich ziemlich unerträglich finde, ist das Erheben von Daten rund um Kindern. Ja, weil das ist letztlich der Markt der Zukunft. Das ist ein Riesenmarkt, der noch relativ unerschlossen ist. Auch wenn du dir die ganzen Applikationen für Kinder anguckst, ist es noch sehr fragmentiert. Das Problem ist immer, dass der User nicht dein Customer ist, dein Kunde ist, momentan noch. Das heißt, du hast immer die Barrier der Eltern dazwischen, letztlich, die Kinder schützen. Aber je mehr KI ist, je mehr Unternehmen in der Lage sind, Daten zu erheben, Menschen auszuspionieren, ohne jetzt irgendwie verschwörerisch zu klingen, desto eher werden sie es auch schaffen, Daten über Kinder zu erheben und versuchen, mit Umwegen auf die Einfluss zu haben. Und das finde ich noch viel bitterer, dass man seine Kinder mehr schützen muss vor kommerziellen Interessen, politischen Interessen und allem anderen auch.
Ich habe lustigerweise erst kürzlich verstanden, warum zum Beispiel, wenn irgendwie ein Kind eine Narkose macht oder betäubt wird, warum immer so, wissen wir nicht so genau, müssen wir vorsichtig, ganz, also gar nicht unbedingt, weil Kinder so unfassbar komplett vorsichtig zu behandeln sind, sondern weil man eben nicht wie an Erwachsenen bei Kindern forschen darf, was passiert denn, wenn wir ein bisschen mehr nehmen, wenn wir ein bisschen weniger nehmen. Und deswegen ist sozusagen dieser ethische Grund ist eigentlich in vielen auch medizinischen Geschichten der Grund dafür, warum wir so wenig über Kinder wissen. Das fand ich ganz spannend, weil ich vorher dachte, Kinder sind wahnsinnig zerbrechlich, was zum Beispiel Narkose angeht, aber es wird eher gesagt, so, nee, wir können halt nicht 500 Kinder nehmen und sagen, die Hälfte kriegt ein Placebo und die andere Hälfte nicht.
Der gleiche Grund, warum man nicht weiß, ob Schwangere gewisse Medikamente nehmen kann. Weil niemand Testversuche an Schwangeren machen wollte in der Vergangenheit. Ja. Weil es blöd ist, wenn es dann nicht gut funktioniert.
Wir versuchen immer noch so ein kleines bisschen, wir haben jetzt schon über die Daten gesprochen. Ich würde gerne auch noch mal tiefer einsteigen, die Datenerhebung. Das ganze Wasser, das irgendwie verbraucht wird, die ganze Energie, bis irgendwie der erste Kernfusionsreaktor von Heike Freund irgendwie steht. Rechtfertigt der Zweck die Mittel? Schmeiße ich mal in die Mitte. Wer von euch schnappt sich die Aussage?
Also ich glaube, es ist unheimlich wichtig, auf diese Kosten hinzuweisen. Das wird ein wichtiges Thema werden. Aber man muss immer überlegen, sozusagen, was ist das der Plan B oder das gegenteilige Szenario? Das wäre eben die gesamte dritte Welt sozusagen der Chance auf Bildung und gute Medizin zu berauben. Und das kann nicht die Antwort zu sein, wir bremsen jetzt AI aus, weil das Energie kostet oder weil das Gefahren birgt. Und es ist unsere Pflicht, sozusagen den Menschen eine Chance auf Partizipation zu geben. Und es sieht im Moment so aus, als wenn AI sehr stark dazu beitragen kann. Und allein deswegen würde ich sagen, also man sollte nichts um jeden Preis machen, aber ich glaube, die zusätzlichen Probleme, die AI jetzt auf energetischer und Umweltseite zumindest schafft, die lassen sich auch mit AI, also man könnte sagen, es gibt kein Problem, was durch AI entsteht, was mit AI nicht auch lösbar ist. Also AI
hoffentlich altert dieser Ausspruch gut.
Ich glaube schon. Also AI hat zum Beispiel geschafft, dass wir Batterien jetzt länger, also dass wir neue Batterietechnologie bauen können. AI hat den Stromverbrauch von Datenzentren um 40%. Das ist eins der allerersten DeepMind, also DeepMind ist der interne AI oder war damals das interne AI-Labor von Google. Und eins der ersten Projekte, das die gemacht haben, zusammen mit Go-Spielen und sowas, war, dass sie den Stromverbrauch in ihren Datenzentren um 40% gesenkt haben durch den Einsatz von Machine Learning. Das heißt, man kann ganz viele Probleme und also man geht davon aus, dass Datenzentren zwischen 5% und 12% der Energie in 10 Jahren verbrauchen könnten insgesamt. Dass sie aber sozusagen andere Industrien so positiv beeinflussen, dass die in ihren Energiebedarf vielleicht um 5% oder 10% oder mehr senken können, halte ich für sehr wahrscheinlich. Und deswegen sollte man da nicht auf der Bremse stehen, glaube ich.
Sprichst du morgen auch über den Wasserverbrauch? Weil dazu habe ich leider jetzt was vorbereitet. Das wäre total schade, wenn ich den ganzen
Ich klaue dir jetzt den Fakt, nämlich das, wie viel Wasser verbraucht eine ChatGPT-Anfrage? Also nicht eine Anfrage, sondern so ein typischer Konversationsverlauf mit ChatGPT.
Also wenn der ungefähr so 10 bis 50 Unterhaltungen lang ist, wahrscheinlich einen halben Liter Wasser.
Sehr gut.
Ja. Und wo wird er genau verbraucht?
Wo der verbraucht wird?
Der kommt ja nicht aus meinem Computer raus.
Das Wasser wird zur Kühlung der Rechenzentren verbraucht. Also Google verbraucht, ich glaube, 50 Golfplatz-Äquivalente im Jahr. Das klingt gar nicht so viel, sind aber 30 Milliarden Liter Wasser. Das ist zum Vergleich, nicht, dass ich mich kürzlich damit beschäftigt hätte, aber zum Vergleich, das ist 10-mal die Außenalster ungefähr. Aber Google gibt auch Wasser zurück an die Communities. Und zwar so viel, wie in einem Jahr durch die Fontäne in der Innenalster geschossen wird. Das kommt sozusagen zurück. Das sind nur so rund 180 Millionen Liter.
Also danke, dass du hanseatische Beispiele für deine Keynote geholt hast. Das finde ich sehr gut. Ich hatte für heute, deswegen tut mir leid, muss ich sozusagen auch noch was dazu sagen. Es gab gerade eine Studie, da steht irgendwie drin, dass in 3 Jahren bis zu 6 Milliarden Kubikmeter Wasser für AI draufgeht, Kühlung, Stromerzeugung und so weiter. Und das klang erstmal wahnsinnig viel. Da wurde gesagt, wir müssen ganz viel Wasser sparen und wir müssen immer besser werden. Und dann habe ich mal versucht, auszurechnen, wie viel Wasser für die 1,5 Milliarden Rinder der Welt verbraucht wird. Und tatsächlich, nur für die Rinder wird 900.000 Mal mehr Wasser verbraucht, jedes Jahr 900.000 Mal mehr Wasser verbraucht, als in diesen Vorherberechnungen für AI. Insofern bin ich auch total bei der Aussage zu sagen, schmeiß da noch viel mehr Wasser rauf, schmeiß da noch so viel mehr Energie rauf, was da netto rauskommt, kann uns nur hart helfen.
Bin ich dabei. Und die Rinder können nicht mal Images generieren.
Das stimmt, aber lustigerweise sozusagen, ich habe früher mal gespielt, mir vorzustellen, andere haben Wolken geguckt und ich habe mir die Flecken von der Kühe angeguckt und mir vorgestellt, was das für ein Tier sein könnte, aber es kam immer Kuhball raus. Über Daten haben wir noch nicht gesprochen, gut genug. An welchen Stellen werden vielleicht jetzt schon Daten von uns erhoben, was wir gar nicht so mitbekommen? Oder wo wir vielleicht ein bisschen sparsamer werden sollten im Anbieten unserer Daten? Fällt euch da was ein?
Also ich glaube, Deutschland ist relativ restriktiv in der Daten- und ungewollten Datenerhebung. Aber letztlich kommen für die Bewegungsmodelle in Computer Vision überwiegend die Daten aus Flughäfen, weil dort ganz viele Leute gefilmt werden. Deswegen war am Anfang auch immer der große Bias drin, dass die Bewegungsmuster basiert waren auf geschäftsreisenden Männern. Das heißt, mit großen Schritten und großem Gang sind sie da entlang geschritten. Und weniger auf Frauen, auf, keine Ahnung, People of Color, wie auch immer, die halt nicht die typisch weißen Männer sind, die auf einem Business-Trip sind. So, das heißt, in anderen Ländern sind die viel generöser mit dem Erheben von Daten grundsätzlich, mit dem Filmen von Videos. Ganz London oder ganz England ist voller CCTV, China ist voller CCTV, große Teile in Asiens auch, also da werden überall Daten erhoben, also insbesondere Videodaten, ohne dass wir es mitbekommen.
Also wenn die KI aufgrund des Verhaltens am Gepäckband oder beim Boarding lernt, würde ich mir ernsthafte Sorgen über die Zukunft der Menschheit machen auf jeden Fall. Ich hoffe, dass das nicht so stark einfließt in die Modelle.
Es ist ja immer noch nicht gelöst, das effizienter zu machen, ne? Also wär mal ganz geil, da einen Fortschritt zu sehen.
Wer von euch steht auf nach dem Fliegen, sobald das Flugzeug sozusagen steht, auch wenn die Tür noch nicht auf ist? Wer von euch ist das?
Steht jetzt auf
oder alles könnt ihr gehen? Mitreisen. Da hinten ist eine Person oder ein Arm. Aber ansonsten zu sagen, das sind die paar, die sonst immer sitzen bleiben. Okay, gut zu wissen. Wir hatten vorhin schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass AI-Modelle auch ein Bias haben. Ja? Wir hatten kurz über Google gesprochen und werden wir bei uns in Deutschland irgendwie sagen, okay, ja, wir nehmen einfach irgendwie die Fundamentalmodelle, die irgendwie erfolgreich sind, egal auf welchen Kulturansichten, die trainiert wurden? Oder müsste man eigentlich auch immer mal sagen, es muss so eine Art BRD-GPT geben, die so ein bisschen versucht, entlang unserer DSGVO und Grundgesetze und Ansichten unseres Landes irgendwie zu versuchen, AI-Entscheidungen kulturell für uns schmackhaft zu machen?
Also ich glaube, einmal muss man sich einfach eingestehen, dass es gibt keine Modelle ohne Bias. Es gibt kein Wahrheitsmodell. So wie es keine Zeit, also ob ich die Süddeutsche und Frankfurter Rundschau und Taz lese oder die Welt und FAZ oder NZZ, sozusagen da schwingt ein Weltbild mit und es verändert die Perspektive zumindest auf Fakten. Und ähnlich ist es bei Modellen, die sollen idealerweise keine Unwahrheiten widerspiegeln. Aber sie haben halt ihren eigenen Flavor und ich glaube, es ist auch wichtig und fair so, ne? Dass man sagen kann, ich will für den Use Case, möchte ich halt ein besonders empathisches Modell oder eins, das die Welt eher optimistisch darstellt. Ich glaube, das ist relativ normal. Dann war die Frage, Entschuldigung?
Ja, die Frage ist, ob man eigentlich auch so langsam mal einen Brief an den Bürgermeister und an die lokalen Parteien und an die Bundesparteien und so weiter schicken sollte, zu sagen, hey, wer sorgt denn dafür, dass die AI-Modelle, auf denen bald viele Unternehmen, die hier sind, entscheiden, auch irgendwie so entscheiden, wie wir hier erwarten, dass irgendwie Entscheidungen gefällt werden.
Ja, also ich glaube, dass es zumindest souveräne Modelle gibt, also dass Länder ihre eigenen Modelle haben, ist unumgänglich, weil es einfach Kulturräume gibt, wo was für uns selbstverständlich ist, nicht sein darf. Du kannst an China denken, an den Mittleren Osten, an Nordkorea, Iran. Iran hat ein eigenes LLM schon gebaut. In China gibt es sehr, sehr, sehr leistungsfähige Modelle. Nordkorea weiß ich nicht, ehrlich gesagt, aber ich würde davon ausgehen, dass alle Kulturkreise am Ende ihre eigenen Modelle haben. Und das ist einerseits aus sprachlicher Sicht wichtig, sodass ihre Kultur darin auch repräsentiert ist, aber natürlich auch gewissen Glaubensgrundsätzen und Auffassungen. Oder?
Ja, du kriegst selbst innerhalb der großen amerikanischen Modelle, kriegst du in jedem Modell andere Antworten. Das heißt, dass immer das Gedankengut der jeweiligen Entwickler beziehungsweise der Firma unmittelbar in dieses Thema eingebacken ist. Und wir befinden uns momentan in so einer Zwischenphase, so eine generative Zwischenphase zwischen da, wo wir jetzt stehen und dem Zeitpunkt, dass es wirklich feste, große Modelle in jedem Land sozusagen gibt. Und bis dahin, momentan wird halt viel entschieden. Und ich glaube, in China müssen die Modelle von der CCP vorher verifiziert werden auf ihren Content. Das heißt, das wird sichergestellt, dass das chinesische Gedankengut auch in den Modellen ist. Das Gleiche gilt für andere Modelle ebenfalls. Insofern brauchen wir unbedingt eigene Modelle, weil wir sonst den Anschluss verpassen. Ja, Amerika zieht alle Talente an, Amerika hat alle großen Modelle, Amerika hat alle großen Investments. Das heißt, alle großen Modelle werden auch das amerikanische liberale Gedankengut haben. Und das Gleiche wird auch für Asien gelten, irgendwann.
Wird das denn eher dazu führen, dass OpenAI sagt, wir machen ein OpenAI/DE mit eher deutscher Kultureinstellung? Oder würden die ja sagen, das ist doch super, die sollen mal lieber schön unser OpenAI-Produkt nutzen und lieber noch viel stärker wirtschaftlich, kulturell, sozial an die USA angehängt werden. Also ist das auch eine Gefahr zu sagen, hoffentlich kommt da was von dort? Oder muss man wirklich sagen, es ist ein großer Markt über Open-Source-Modelle, lokal gefärbte AI-Modelle
zu bauen? Ja, die Frage ist, das ist ja nicht lokal gefärbt. Also das heißt, das wäre dann sozusagen die Layer, man hat dann das Basismodell und hätte obendrauf dann die Färbung, wie du sie nennst. Ja, das ist das, was Google gemacht hat, weswegen wir diese unbilligen Ergebnisse hatten auf der Bildergenerierungsseite. Letztlich hängt es aber eher von den Trainingsdaten ab. Das heißt, du musst halt zwei Level tiefer gucken, auf welchen Daten wurden die trainiert? Auf welchen Daten wurden die Bildgenerierungsmodelle trainiert? War der Datensatz divers genug? Hatten die synthetische Daten? Und auch gerade die Sprachmodelle, wir hatten gerade selber das Problem bei uns, dass Japanisch nicht funktioniert. Wir sprachen vorhin darüber, weil Japanisch oder auch Chinesisch, also keine Sprachen, die auf romanischen Sprachen oder auf Latein basieren, sondern eben Zeichen sind. Da referenzieren sich die Zeichen untereinander und ergeben jeweils ein anderes Ergebnis. Das heißt, du kannst nicht einen Satz in Englisch einfach auf Japanisch übersetzen, weil dann die Satzzeichen untereinander keinen Sinn machen. Ja, das heißt, für die, selbst für Japan, China und Korea, machen halt unsere Modelle wenig Sinn. Und weil die Daten und die Sprache und so weiter, alles drunter, eben vier Level drunter, nicht mit denen übereinstimmt. Daher brauchen alle, glaube ich, ihre eigenen Modelle.
Du hast gerade gesagt, dass es super wichtig ist, dass man sozusagen versteht, auf welchen Daten das trainiert ist. Und genau da ist natürlich das Problem, dass im Moment keins der großen Modelle, seit GPT 3.5, sagt uns niemand mehr, auf welchen Daten das eigentlich trainiert ist. Das heißt, wir können das nicht nachvollziehen und das ist ein Riesenproblem, dass wir sozusagen das Bias selber, bei der FAZ weiß ich wenigstens, wer das schreibt. Bei den großen Modellen weiß ich nicht mehr, auf welchen Daten das trainiert ist und welche Biases sich darin verstecken und worauf ich eigentlich Acht geben muss, was ich zu erwarten habe.
Wenn ich mal so ein bisschen in die Gesichter der Leute hier schaue, dann gibt es da zum Glück auch einige, die schon länger als Berufserfahrung haben. Und ich würde gerne von euch nochmal wissen, wenn jetzt die Mitte ist, 5 Jahre sind hinter uns, 5 Jahre sind vor uns, welche 5 Jahre bieten die krasseren Veränderungen für die Professionals, die wahrscheinlich überwiegend irgendeine Form von Bildschirmarbeit machen?
Also Sam Altman würde ich zitieren, der gesagt hat, 2024 wird das most exciting year und alle darauf folgenden auch. Also ich würde schon von einer starken Akzelerierung der Entwicklung ausgehen. Und ich glaube, man hat gesehen, wie engmaschig die Fortschritte sind. Also von, das kann irgendwie ein Gedicht schreiben oder ein paar Fakten wiedergeben oder raten, zu, es schlägt Menschen in den allermeisten wissenschaftlichen Zugangstests und so weiter. Es schlägt Experten in der Medizin und es schlägt nicht nur den durchschnittlichen Arzt zum Beispiel, die aktuellen Modelle, sondern es schlägt den Experten in einem Fachgebiet Und das nicht in einer Sprache, sondern in 200 Sprachen gleichzeitig. So. Und das hat anderthalb Jahre gedauert. Und die Modelle, also du hast jetzt die Stops Self-Taught Optimizer und die Q-Stars, das ist Star steht für Advanced Reasoning, Self-Taught Advanced Reasoning, glaube ich, oder so. Und das heißt, die Modelle verbessern sich inzwischen selbst rekursiv. Die Software schreibt schon die Software oder erlernt, belernt, beschult die Software neu sozusagen. Und deswegen hielte ich es für sehr wahrscheinlich, dass sich das weiter akzelerieren wird und dass die nächsten 5 Jahre, wenn wir zurückschauen, in 5 Jahren auf heute, wird es wirklich auf uns so wirken, wie das GPT-4 einfach ein unheimlich stupides Modell war. Das wird so aussehen wie Mosaik, wie der erste Browser für uns wahrscheinlich.
Ich denke, dass es viele Geschäftsmodelle geben wird oder auch Jobs, auf die uns jetzt noch gar nicht klar sind. Zum Beispiel ein interessantes Geschäftsmodell finde ich den Human Loop, den es momentan im Trainieren von Datensätzen gibt. Das heißt, es sind multimilliardenschwere Unternehmen, die wie Callcenter aussehen, wo Clickworker wirklich nur Daten annotieren. Und die bestehenden Bildmodelle von OpenAI haben nur die entsprechende Qualität, weil da hinten jemand Tausende an Leute saßen, die auf Fotos geklickt haben, um sie zu klassifizieren. Und ich glaube, dass gerade generative AI und AI im Grundsätzlichen so viel Neues schaffen wird, was außerhalb unserer Vorstellung ist. Es gibt ja verschiedene auch ökonomische Theorien dazu, dass jedes Mal, wenn es Effizienzsteigerungen gab, man dachte, dass man dann weniger von den Sachen verbraucht und so weiter. Letztlich, oder Boomerang-Effekt nennt man es auch. Nur schlussendlich ist es so gewesen, dass man auch mehr verbraucht. Das heißt, ich glaube, wir werden alle schon irgendwie Möglichkeiten und Wege finden, uns busy zu halten und geschäftig zu halten und nicht Probleme haben, Jobs zu finden oder Beschäftigung zu finden.
Ich möchte sagen, ein Teil des Mehrwerts kommt zum Glück von den ExpertInnen hier auf der Bühne, aber ich will euch noch mal ein bisschen Mehrwert von euch selbst generieren. Mal einmal Hände hoch. Wer hat in seinem Unternehmen in den letzten 12 Monaten ganz tolle AI-Use-Cases gebaut, wo ihr das Gefühl habt, das hat uns richtig weitergebracht? Macht mal die Hände hoch, Hände hoch, Hände hoch, wer das Gefühl hat. Lasst mal kurz die Hände oben. Alle, die drumherum sitzen, merkt euch mal die Gesichter. Lauft zu denen gleich hin, wenn die Session vorbei ist und fragt die, was die gemacht haben. Das ist wahrscheinlich, glaube ich, ein echter Mehrwert, den ihr hoffentlich mit nach Hause mitnehmen könnt. Ich glaube, damit schließt sich unsere heutige Episode. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und vielen Dank an Elisabeth Lorange von Oxolo und Philipp Pip Klöckner.
Sehr gerne, vielen Dank.
Danke.